Bieten dich jetzt an. Oh, du bist der Herr. Du bist der König. Halleluja, Halleluja. Wir wollen dich rühmen und dich anbeten jetzt. Wir sind deine Kinder, wir sind dein Volk. Majestät Gottes. Er ist Herr. Er ist Herr.
Kannst du Amen sagen? Dir gebührt die Ehre, Herr. Dir gebührt Anbetung. Dir gebührt unser Dank. Und du hast heute Abend Dank, Grund zum Danken. Danke ihm. Halleluja. Danke ihm. Preise ihn. Bet ihn an. Du bleibst groß. Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Wir bestimmen, ob groß klein oder ob Gott groß geschrieben wird. Wir bestimmen es. Du kannst Gott klein schreiben. G-O-T-T, klein oder groß. Oder große Buchstaben. Paulus schreibt einmal an die Galater, ich schreibe euch mit großen Buchstaben. Schreib Gott groß in deinem Leben. Beschreib ihn groß und da bleibt dem Teufel nichts mehr übrig in deinem Leben. Heute Abend wird mein Thema sein, gib deinem Leben Tiefgang. Wir gehen heute in die Tiefe. Morgen gehen wir in uns. Wie viel hat Gott von dir? Weißt du, es gibt heutzutage in der Wirtschaft draußen feindliche Übernahmen. 51%. Dann hat der Feind dich übernommen. Hat dich Gott schon übernommen? Hat er schon 51% von deinem Leben? Dann ist er der Hauptakteur in deinem Leben. Der hat die meisten Aktien, 51%. Und hat das Sagen. So, morgen das Thema um 19 Uhr. Wie viel hat Gott von deinem Leben? Wie viel gehört schon Gott von deinem Leben? Manche sagen ja, nur Wohnzimmer, Empfangsraum und so weiter. Gehört Gott auch schon die Küche? Das geht ums Essen. Gehört Gott schon die Vorratskammern, Dachboden und Keller oder Tiefkühltruhe? Gehören Gott schon die Geldschränke, was du so unter dem Federbett versteckt hast oder Matratze? Du wirst doch nicht glauben. Es gibt Leute, die tatsächlich Geld unter der Matratze verstecken. Ich besuche mal ein Aussiedlerheim und da will mir jemand was abkaufen von den Flüchtlingen, damals Rumänen. Und er hat gesagt, hör mal, das kannst du nicht bezahlen, du hast nicht so viel Geld. Da sagt er, doch, ich habe so viel Geld. Ich sage, das glaube ich nicht. Also, du bist ja ein Flüchtling. Und was macht er? Dann geht er ins Zimmer, wo er schläft, zieht die Matratze hoch. 18.000 Mark waren damals, so schön glatt ausgelegt. Ich habe gesagt, du bist doch dumm. Das Haus kann abbrennen. Einbrecher können, nur jemand kommt drauf, dass du das unter das Bett versteckt hast. Manche Leute wissen gar nicht, wie reich sie sind. Wenn wir heute anschauen und so weiter. Also erkenne, wie viel dir schon von Gott gehört, was von Gott gehört. Dann am Sonntag haben wir volles Programm und ich möchte euch für Sonntag einladen, für früh und abends. Früh wird das Thema sein, komm hinein in deine Berufung. Wir werden einen Segnungsgottesdienst haben. Bruder Pfaff hat seine Prüfung bestanden, er hat Bibelschule besucht und der wird gesegnet oder kommt auch jemand von der Schule, wo er das teilgenommen hat und wir werden ihn segnen. So, und das Thema, das mich beschäftigt, ist einfach, komm in deine Berufung. Er ist einer, der schon sehr lange bei uns ist. Eigentlich schon so lange, wie wir in Berlin sind, ist er da und so weiter. Und du siehst also immer wieder, probiert und Gott hat Geduld und Gott segnet ihn. Und ich glaube, dass Gott einen Plan mit seinem Leben hat. So, wir wollen ihn segnen und auch gleichzeitig uns selbst segnen lassen. Also komm hinein in deine Berufung und abends wird das Thema sein um 19 Uhr Segnungsgottesdienst und Salbungsgottesdienst, auch wenn jemand krank ist. Aber ganz besonders, es ist die Zeit für deine Erquickung. Die Zeit für deine Erquickung bricht an. Gott plant was Großes und ich habe etwas Erstaunliches entdeckt. Je dunkler es wird in dieser Welt, desto heller wird es bei den Kindern Gottes. Desto unheilvoller draußen in der Welt wird und massiver die Christen angegriffen werden und kaum einer mehr gläubig wird und die Ungerechtigkeit überhand nimmt, desto herrlicher leuchtet das Licht bei den Kindern Gottes. Also ich habe von Gott eine Botschaft in eine ganz bestimmte Richtung, so hast du vielleicht noch nie gedacht, was Gott mir gezeigt hat. Also und dann werden wir beten, dass genau wenn es noch so dreckig geht, du stehst kurz vorm Durchbruch, kurz vor der Herrlichkeit, kurz vor dem Sieg. Kurz vor der Heimsuchung Gottes. Dann nächste Woche geht es dann gleich weiter. Nächste Woche am Mittwoch wird das Thema sein, die Funktion deiner Worte. Du glaubst gar nicht, wie wichtig, Entschuldigung, der Schnabel ist. Der ist nicht nur zum Essen da, sondern zum Pfeifen, zum Singen, zum Jubeln, zum Jauchzen, zum Bekennen, zum Proklamieren, die Funktion deiner Worte. Dann noch eine kleine Veränderung in unserem Programm. Vom Dienstag, den 2. September, habe ich da angekündigt, einen Bruder aus USA, einen Indianerpastor, der kann dieses Mal nicht kommen. Es gab also mit seinen Tickets und Flugsache Schwierigkeiten, aber ist kein Problem, ihr habt ja mich. Ich werde Indianer spielen. Indiana Joe. Oder was weiß ich, ich werde euch. Und als ich gebetet habe, gesagt, der Bruder hat es so schlimm und hat gesagt, Bruder Matthias, muss verzeihen, ich bete und es gibt keine Möglichkeit und ich muss nach Hause und ich kriege keinen anderen Flug und. Ich habe gesagt, komm, jammer nicht so viel, wir beten. Und als ich aufgelegt habe und gebetet habe, dann hat Gott gesagt, mach Segnungstage. Macht Segnungstage. Wir haben hier die Gemeinde mal angefangen mit Segnungstagen und wir machen Segnungstage. Einfach segnen. Und wir können gar nicht genug gesegnet werden. Und wir machen Segnungstage. So wie wir hier die Arbeit angefangen haben, so machen wir die Zeit, die wir vorgesehen hatten für den Pastor, für den Prediger. Weißt du, wichtig ist, dass der Herr da ist. Und der Herr ist nicht von Menschen abhängig, ist auch nicht von mir abhängig, von niemand ist abhängig. Wenn wir ihm Raum geben und sagen, komm Herr Jesus, komm Heiliger Geist. Und wenn wir Gott suchen, wir werden Gott finden. Also eine gute Zeit und wir machen die Zeit, wie wir angekündigt, weil Zettel sind verteilt, Information ist ausgegangen. So wir lassen nicht Gottesdienste ausfallen. Es gibt Gemeinden in Berlin, die lassen jetzt in den Sommerferien Gemeinde Gottesdienste ausfallen. Also ich finde es schlimm. Also da sollte man erst recht Gottesdienste machen. Und ich habe erlebt, erst recht, wenn die alle im Urlaub sind und die irgendwo bräunen und bräulen und so, segnet uns Gott die Daheimgebliebenen. Der Rest kriegt den Segen. Nein, Gott segnet immer den Rest. Das ist also erstaunlich, immer die nicht fort waren, die sind so gesegnet worden. Okay, also ich erwarte in diesen Tagen Gottes Segen und ihr kriegt die Zettel. Heute hat mein Computer ein bisschen gestreikt, war nicht gehorsam. Musste ich beten mehrmals, bis er Anlauf nimmt und bis er startet. So, ich konnte die Zettel für heute nicht fertig machen, aber ich verspreche es euch, so bald wie möglich. Ihr werdet erfahren und ihr werdet rechtzeitig informiert. Heute mein Thema, gib deinem Leben Tiefgang, in die Tiefe gehen. Wir Menschen sind diese Generation, die am höchsten rauskommen und auch am tiefsten. Also ich denke gerade hier ein Franzose, der im Marianengraben tauchte und dort die Tiefe sah und die Tiefe erlebte. Die Tiefe hat auch etwas auf sich. Die Tiefe ist noch gar nicht erforscht. Alle wollen immer in die Höhe, aber die wenigsten wollen in die Tiefe. Wenn du ein Haus bauen willst, du musst Fundamente zuerst mal legen. Zuerst musst du erst mal so tief graben, bis du auf den Felsen kommst. Und deshalb nicht einfach nur jetzt irgendein Tempel, ein Haus oder ein Gebäude bauen. Nein, in die Tiefe gehen, Fundamente. Und genau das wollen wir heute tun, Fundamente legen. Was sind deine Prioritäten? Was hat Vorrang in deinem Leben? Familie, Arbeit, Gemeinde, Gott, Jesus, du selbst, Geld. Was sind deine Prioritäten? Denk drüber nach. Tiefgang hat unser Leben, wenn wir die Art und Weise Gottes ausleben, so wie Gott es will, dann hat unser Leben Tiefgang. Dann haben wir erst das Eigentliche begriffen, wenn wir nach dem Plan Gottes leben. Und kennst du den Plan Gottes für dein Leben? Willst du herausfinden, was will Gott von mir? Es wäre doch schön, wenn du dich mal hinsetzt und mal drüber nachdenkst, was denkt Gott über mich? Was will er von mir? Denk mal drüber nach, was Gott von dir will. Es ist vielleicht mehr wert, als ganze Jahr lang da irgendwo im Gottesdienst zu rennen. In der Welt sagt man draußen, einmal einen Tag über das Geld nachzudenken, ist mehr als 100 Tage dafür zu arbeiten. Einmal so über das Geld nachzudenken, denk über Gott nach. Was will er von mir? Wozu bin ich da? Das ist schon Tiefgang, wenn du das nachdenkst, wenn du innerlich wirst. Die meisten Leute sind nur oberflächlich. Halleluja, Lob und Dank, Glory, Glory, Glory. Und dann kommt irgend so ein kleiner Windstoß und von der Glory da ist nichts mehr da. Ein Problem, ein Ausläuft über die Leber, jemand tritt auf deine Hühneraugen und schon ist die Halleluja-Phase vorbei. So, Tiefgang. Dass du immer noch mit Gott verbunden bist, egal wie die Umstände sind. Die meisten Menschen leben statt vorwärts rückwärts. Die meisten Menschen leben komplett rückwärts. Immer rückwärts. Weißt du, die fangen voll an, im Geist fangen sie an und hören im Fleisch auf. Gib deinem Leben Tiefgang. Gott hat einen wunderbaren Plan für dich. Und ein Teil des Planes Gottes ist, und ich möchte zuerst mal sagen, was Gott von dir alles will, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Und wenn du das weißt, dann soll es in diese Richtung auch gehen. Gott will, dass du Freude hast. Und dass du Spaß hast. Gott ist ein lustiger Gott. Also Gott ist kein trauriger Gott, kein miese Peter. Nein, Gott ist ein fröhlicher Gott. Wenn ich so die Natur anschaue, dann muss ich sagen, wie schön hast du alles gemacht. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Weißt du, ich kann schimpfen, mein Gott, mein Gott. Und ich kann Gott preisen, mein Gott, mein Gott. Du siehst das Gleiche, aus dem gleichen Mund. Mein Gott, mein Gott. Und dann, mein Gott, mein Gott. Es klingt, also, was für eine Betonung gebe ich meinem Leben? Wie sehe ich mein Leben? Und Gott will, dass du dich optimistisch bist. Gott sagt, es werde Licht, es reicht genug mit der Dunkelheit jetzt. So, und Gott hat Licht geschaffen. Gott will, dass du Erfolg hast und nicht Misserfolg. Gott will, dass deine Fragen beantwortet werden und dass du nicht lauter Fragezeichen und Fragezeichen über dein Leben hast. Gott will, dass du Liebe erfährst. Gott ist ein Gott der Liebe. Dass du, ja, erfährst, ich bin von allen Seiten umgeben. Mein Vater ist überall bei mir. Ich lebe unter seiner Anleitung und so weiter. Wir müssen also auf der Ebene Gottes kommen. Was Gott will, was Gott denkt, was Gott wünscht, was Gott plant. Und wenn du anfängst, so zu leben, wie Gott es will, wirst du eine andere Dimension deines Lebens erleben. Wirst du die Tiefe, wir sagen, wir sprechen von der Tiefe. Eigentlich ist die Tiefe die Höhe. Und die Weite und die Breite. Und wir müssen heute auf der Ebene Gottes leben, wie er lebt, was die Höhe anbetrifft, was die Weite anbetrifft, was die Tiefe anbetrifft, was die Breite anbetrifft, auf der Ebene Gottes. Und die Bibel sagt, Paulus schreibt im Römerbrief, wir sollen erfassen die Breite, die Höhe und die Tiefe des Herrn. Erfass es mal. Zuerst einmal, um damit du erfassen kannst, Gottes Geist. Und die Bibel sagt, die ihn anbeten, müssen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Also zuerst einmal die Ebene Gottes. Gott wird nicht im Fleisch angebetet. Gott wird nicht mit, ich muss meine Stimme benutzen, aber ich kann genauso zu Gott beten ohne Stimme, ohne Worte. Ich brauche keine Worte, denn Gott ist Geist. Und ich muss also, wenn ich Gott begegnen möchte, auf der Ebene des Geistes Gott begegnen. Und Geist ist nicht Verstand und Intellekt. Intellekt, das ist viel mehr. Geist. Gott ist Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Also wenn du Gott begegnen möchtest, musst du auf der Ebene der Wahrheit begegnen. Sobald eine Lüge, eine Unehrlichkeit, Unaufrichtigkeit in deinem Leben ist, brauchst du dich nicht zu Gott wagen. Kommst gar nicht durch. Erreichst ihn gar nicht, weil Gott Wahrheit ist. Also Gott muss ehrlich angebetet werden. Die Motive müssen rein und klar sein. Also du begegnest Gott nur auf der Ebene der Wahrheit. Sind deine Motive in deinem Leben ehrlich? Das ist schon ein Tiefgang. Also wir sind schon 5 Meter tief. Die Wahrheit. Wie viel Lug und Trug ist heute? Wie viel so Scheinheiligkeit? Und so Aufgebauschtes und Aufgeblasenes und so Theatralisches. In der Wahrheit auch Gott anbeten. Ohne Verstellung. Weißt du, ich kenne Leute, Christen, Christinnen auch. Lieber Heiland. Und dann denken sie, wenn sie jammern, dass der liebe Gott sie hört. Gott hört nicht, wenn du jammerst. Oder dann, ich habe einen Bruder gekannt, als ich dann nach Heilbronn kam und dort Pastor war, habe ich gedacht, Mann, guck mal, was ist das für ein gewaltiger Mensch. Lieber Gott. Wenn er schon angefangen hat zu beten, habe ich gedacht, der Herrgott selber spricht schon. Und dann letztendlich, wenn ich dann hingeguckt habe, genau hinter der Fassade geguckt habe, war nichts dahinter. Weißt du, wir können so viel nach vorne aufbauschen in der Wahrheit, sei ehrlich. Wenn du zum Heulen da ist, dann heul vor Gott. Und wenn du zum Lachen vor Gott ist, dann lach es. Ehrlich, wir sollen ehrlich sein. Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen, dem Aufrichtigen. Also wir begegnen Gott auf der Ebene der Wahrheit. Das ist das eine. Dann Gott ist Licht. Also ich nehme nur die Aspekte mal, was wir von Gott wissen überhaupt. Und wir können nur auf der Ebene des Lichts Gott erfahren. Klar und deutlich, konkret. Und dann, Gott ist Liebe. Also wir können Gott nur auf der Ebene der Liebe erfahren. Wenn du Gott suchst, such auf der Ebene der Liebe. Gott ist Liebe. Gott ist nicht die Liebe, so steht es nicht in der Bibel. Gott ist Liebe. Nicht nur, dass wir sagen, die Wahrheit und so weiter. Gott ist Wahrheit. Und nicht die Wahrheit, nur eine von vielen Wahrheiten. Nein, Gott ist Liebe. Und ich lese Matthäus 22, 37. Also, es geht in die Tiefe. Also, wenn du an der Oberfläche bleiben möchtest, bleib, wo du bist. Und kannst auch schon nach Hause gehen eigentlich, bist entlassen. Du hast schon genug gehört von Gott. Du weißt Bescheid. Aber wenn du tiefer hinein möchtest, und dann musst du dich hinknien, dich beugen, dich demütigen und sagen, ja Herr, mir geschehe es so. Matthäus 22, Vers 37, das erzählt er einem Pharisäer. das sagt, was ist das höchste Gebot und fragt, was die Gebote Gottes sind. Die meisten Leute wollen Gebote Gottes wissen, so Paragraphenreiter. Deutsche und Juden sind da Spezialisten, so Paragraphen, Absätze, Vers 1, Vers 2, Vers 3. Aber Jesus sagte, du sollst den Herrn lieben. Und ich habe gesagt, Gott erlebst du auf der Ebene der Liebe. Du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Das ist das erste und größte Gebot, sagt der Herr. Und dann deinen Nächsten wie sich selbst. In diesen beiden Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten. Also du brauchst keine Bibel, kein Katechismus, gar nichts. Wenn du dieses beherzigst, Augustinus hat einmal gesagt, Kirchenvater Augustinus, wenn du dieses Gebot hältst, was hier drin steht, Gott lieben und deinen Nächsten und dich selbst, oder deinen Nächsten wie dich selbst, dann kannst du machen, was du willst. Du bist immer richtig. Du gefällst immer Gott, kannst machen, was du willst. So. Ohne Einhaltung dieses Gebotes werden wir keine Fortschritte machen. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und allen Kräften und dann deine Nächsten wie dich selbst. Wenn du das nicht hast in deinem Leben, braucht man nicht mehr weiter diskutieren. Du kannst beten, so viel du willst, passiert nichts. Denn Gott ist Liebe. Ohne Liebe werden wir nichts erreichen. Und das ist so etwas Einfaches eigentlich, Liebe. Gerade die einfachen Dinge, die vergessen wir so schnell. Wenn wir zu lieben vergessen, wenn wir jetzt Gott zu lieben vergessen, und der Herr dann beschwert sich einmal in Sendschreiben, schreibt einen ganzen Brief dann an eine Gemeinde, ich habe wieder dich und so weiter, die erste Liebe. Und wie schnell vergessen wir die erste Liebe. Denk dran den Moment, als du Christ wurdest. Da hätte er das alles abküssen, ablecken küssen und hätte das alles machen können mit diesen Leuten. Weißt du, jetzt habe ich Brüder und Schwestern, ist die Welt nicht wunderbar? Herrlich! Und jetzt bist du froh, wenn die Leute nicht mehr siehst. Bei vielen ist es so, verstehst du? Zurück zu der ersten Liebe, da konntest du stundenlang beten, stundenlang Bibel lesen, stundenlang singen, stundenlang. Das war Mensch, wo ich habe zu wenig Zeit und so weiter, wo ist die Zeit geblieben? Und jetzt, 5 Minuten sind schon zu viel. Erste Liebe. Ohne Liebe ist alles wertlos. Du kannst 1. Korinther 13, wenn du willst, angucken. Und hätte der Liebe nicht. Die ganze Erkenntnis ist wertlos. Also wenn du Tiefgang in deinem Leben haben möchtest und Tiefe erfahren möchtest, komm zu der Liebe zurück. Zu der Liebe zum Nächsten. Also zuerst mal zu der Liebe zu Gott, zum Nächsten und dann zu sich selbst. Diese dreifache Formulierung der Liebe. Ohne Liebe ist der ganze Besitz wertlos, was du hast, was du erreicht hast, was mit dir geworden ist? Sind alle Worte wertlos? Alle Gebete wertlos? Und hätte der Liebe nicht, steht immer wieder da. Die ganzen Aktivitäten, die wir tun, so fromm und so heilig und so gerecht sie sind, auch sein mögen und so richtig, wie sie sein mögen, so richtig, wie sie sein mögen, sind wertlos. Weißt du, die Aktivitäten, die wir tun, die können noch so perfekt sein. Die Pharisäer haben perfekt gehandelt oder die Gerechten da, die Scheinheiligen, die machen bestimmt alles gut. Aber ohne Liebe. Alles, was ohne Liebe passiert, ist für die Katz. Alle Erkenntnis wertlos, alle Begabungen. Was nützen dir deine ganzen Begabungen, Talente und Fähigkeiten, Charismen und Gaben und Salbungen, wenn keine Liebe da ist? Zungensprache ohne Liebe schmeißt die Leute raus. Weissagung ohne Liebe schlägt die Leute tot. Geben ohne Liebe beleidigt und kränkt und verletzt die Menschen. Da hast Friss, Hund oder Krepier. Verstehst du? Was ohne Liebe geben. Da, hol dir das ab. Verstehst du? Ist für dich. Und dann, wenn du ohne Liebe gibst, ist grausam. Die Bibel sagt, schon allein die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut, wenn du Almosen gibst. Es geht niemand was an. Also ohne Liebe. Die ganze Gerechtigkeit ist wertlos. Also Tiefgang bekommt dein Leben erst durch den Schlüssel Liebe. Also Gott ist Liebe zuerst mal da. Wenn du mehr von Gott haben möchtest, dann suche Liebe. Nicht Gott. Liebe. Fang an, Liebe zu suchen. Liebe gibt deinem Leben Tiefgang. Ist die Grundlage für alles Leben auf dieser Welt. Ohne Liebe existiert nichts. Liebe muss unsere Motivation sein. Weißt du, die Liebe füllt erst das Leben aus, bestimmt unser Leben. Und Jesus hat uns demonstriert, was Liebe ist. Golgatha. Niemand zeigt größere Liebe, als er das sein Leben für seine Freunde und noch schlimmer für seine Feinde lässt. Bist du bereit, dein Leben für deinen Feind zu lassen? Für deinen Freund schon. Aber für deinen Feind, für andere Menschen, die du gar nicht kennst, dein Leben zu lassen. Und Jesus ließ für die Sünder für dich und mich und sein Leben. Segen fließt immer da, wo Liebe ist. Da haben wir ein Psalmwort, wie schön und wie lieb und wie nett es ist, wo Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und weißt du, da heißt es, da fließt der Segen Gottes am Bart Aarons und dem ganzen Kleid und Gewand, also wie das Salböl fließt runter. Eintracht, eine Familie kann nur existieren durch Liebe. Ein Leben kann nur existieren mit Liebe, und wo es keine Liebe ist, da gibt es nur Probleme. Und wenn du genau anguckst, wann gibt es Probleme und wann werden die Probleme gelöst? Nicht durch Gebet, durch Liebe werden Probleme gelöst. Du kannst viel beten, selbst Gebet ohne Liebe, da fehlt der Zünder, da zündet es nicht, das Ding platzt nicht, das geht nicht auf. Da fehlt die Hefe. Die Liebe ist so etwas wie die Hefe, die dann den Teig aufgehen lässt, die ganze Sache aufgehen lässt. Die Liebe. Also Gebete ohne Liebe sind wertlos. Also Gott ist Liebe. Und wo die Liebe ist, da ist auch Gott. Die Liebe zu Gott ist der Schlüssel. Liebe den Herrn von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deinen Kräften. Das ist das erste und größte, oder eine andere Übersetzung sagt, das vornehmste Gebot. Und dann das andere ist ähnlich, liebe deinen Nächsten wie sich selbst. Wie dich selbst. Und in diesen beiden Geboten ist das ganze Gesetz und die ganze Propheten, die ganze Bibel, die ganze Offenbarung, alles drin enthalten. Wo die Liebe zu Gott ist, da gibt es Tiefgang. Liebe zum Wort Gottes. Herr, ich liebe dein Wort. Du solltest einen Unterschied machen zwischen anderen Büchern, die du hast zu Hause, und der Bibel. Die Bibel soll dir das liebste Buch sein. Und nicht der Quellekatalog. Oder Neckermann oder sonst irgendetwas. Das Sparbuch. Das liebste Buch sollte die Bibel sein. Die Liebe zur Gemeinde ist ausschlaggebend, wie du dann dich entwickelst. Die Liebe zu den Geschwistern, zu Mitmenschen. Die Liebe Gottes, die Liebe zu Gott erneuert unser Herz. Also wenn du jung werden möchtest, wenn du aufleben möchtest, aufatmen möchtest, fang an zu lieben. Da wirst du jung. Kriegst du so Schmetterlinge im Bauch. Du siehst also, wenn Leute sich alte Leute verlieben, die werden jung. Und das Geheimnis des Jungbrunnens, geistlich gesehen gesprochen, ist Liebe. Fang an, dich in Gott zu verlieben. Du strahlst, wirst viel schöner, brauchst weniger Make-up und Lifting und sonst was. Liebe. Fang an, Gott zu lieben, und fang an, die Menschen zu lieben. Fang an, dich selbst zu lieben. Diese drei Dinge. Gott ist Liebe. Gott hat dich geliebt, hat mich geliebt, hat die anderen geliebt, hat die ganze Welt geliebt, sogar die Heiden geliebt. Gott hat sogar die Tiere geliebt. Gott hat die ganze Schöpfung geliebt. Fang an, die Schöpfung, fang an, Gott, den Schöpfer zu lieben, fang an, den Himmel zu lieben, verlieb dich wieder ganz neu. Das ist das Geheimnis vom Tiefgang, sich neu zu verlieben. Dann fängst du an, wieder zu träumen, dann fängst du an, Offenbarungen zu haben, was weiß ich, welche Art auch. Also auf jeden Fall verliebte Leute, die leben in einer anderen Dimension. Verliebt. Und dann wirst du auch gesund werden. Liebe heilt. Liebe Gottes, was es auch immer ist, macht dich widerstandsfähig. Menschen, die nicht geliebt werden, die werden krank. Kriegen jede Grippe, jeden Schnupfen, jeden Virus. Menschen, die geliebt werden, fang an zu lieben und du wirst geliebt werden. Die Bibel sagt, weißt du, was du willst, dass andere Leute tun, tu es zuerst, tu. Erwarte nicht, die lieben mich nicht, die müssen mich lieben. Dich muss keiner lieben und dich wird auch keiner lieben. Es sei denn, du fängst selbst an zu lieben. Es sei denn, du strahlst Liebe aus. Fang an, Liebe auszustrahlen, die Liebe Gottes. Und lies Korinther 13, 1. Korinther 13. Und ohne Liebe ist alles wertlos. Die ganze Frömmigkeit kannst du einpacken. Die ganze Frömmigkeit ist für die Katze, also ich halte nichts davon. Liebe. Und die Liebe, die erste Stelle ist Gott, dann der Nächste und dann du selbst. Oder dann du selbst und dann der Nächste. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, nicht mehr und nicht weniger. Diese Liebe. Fang an, dich selbst zu lieben, sich selbst anzunehmen, sich selbst zu akzeptieren. Fang an, den anderen zu akzeptieren, auch wenn er eine krumme Nase und abstehende Ohren hat. Den mag ich nicht. Nein, das ist nicht sympathisch. Weißt du, wenn du die liebst, die unsympathisch sind, hast du schon sehr viel geschafft. Denn wenn du die Unsympathischen auch lieben kannst, kannst du alle lieben. Und im Himmel, ich sag dir eines, im Himmel werden viele Unsympathische sein, die dir unsympathisch waren. Denn weißt du, was in meiner Bibel heißt? Das, was nichts ist, das hat sich Gott erwählt. Das, was nichts ist, was sich Gott erwählt. Lauter, die dir so unsympathisch sind, den Frommen meine ich, den Pharisäern und so weiter. Also unsympathisch, also der, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da unten. Dieser Zöllner da, dieser komische Mensch. Im Himmel werden lauter komische sein. Und sei doch ehrlich, Bruder, Schwester. Du wirst auch, wenn der andere dich anguckt, bist auch komisch. Wir sind alle komisch. Wir sind alle irgendwie so eigenbrötlich, so eigenartig. Jeder ist ein Original. Und weil wir Originale sind, sind wir so komisch. Wir passen nicht. Also du passt zu niemand und niemand passt zu dir. Weil wir Originale von Gott sind. Und fang an, die Originale zu lieben, die Gott liebt. Gott liebt Originale. Jeder, der auf diese Welt kommt, wird als Original zur Welt, kommt zur Welt und dann wird er so verformt und deformiert und verstümmelt und verbogen und verschandelt. Du bist ein Original. Und der andere ist auch ein Original. Und lass den anderen auch ein Original bleiben. Der gefällt dir vielleicht nicht, aber lass ihn bleiben. Und danke Gott, dass lauter Originale um dich herum sind. Lauter Original. Fang an, deinen Nächsten wie dich selbst zu lieben. So, unser Inneres drückt immer das, was drin ist. Unser Inneres drückt sich im Geben aus. Also die Liebe äußert sich im Geben. Also jetzt komme ich, also du wirst Tiefgang haben, habe ich gehört. Und deshalb bist du auch hierher gekommen, über den Tiefgang was zu erfahren. Und unser Inneres drückt sich im Geben aus. Das, was du gibst. Nicht, was du nimmst, sondern was du gibst. Und deshalb ist es nicht wichtig, wie viel du empfängst, was dir alles zugefügt wird und was dir passiert und was dir gegeben wird, sondern was bei Gott wirklich zählt ist, was gibst du? Was gibst du von dir? Die Liebe entfaltet sich so im Geben, nicht im Nehmen. Gottes Natur gibt und gibt und gibt und gibt. Er gibt den Sündern Vergebung. Er gibt Leben, er gibt Fülle, er gibt und dient. Also das drückt sich im Geben und Dienen und nicht nur im Nehmen. Wie behandeln wir unseren Nächsten? Geben wir ihm oder gehen wir an ihm vorbei? Geben gibt deinem Leben Tiefgang. Wenn du anfängst zu geben, ohne zu rechnen, was wird mir dafür? Wenn du anfängst nachzurechnen, was dir wird nichts dafür. Ich werde nachher auf ein Bild kommen, auf eine Geschichte zurückkommen, du kriegst gar nichts. Was wird mir dafür? Gott erwartet, dass du gibst ohne Dankeschön, ohne Anerkennung, ohne Auszeichnung geben. Ohne das, weißt du, wir sind gewohnt, ich gebe dir 5 Euro und du gibst mir 6 Euro zurück. Verstehst du? Also, ich habe einen lieben Bruder in Süddeutschland gehabt, Gott möge ihn segnen, ist egal. Wenn er hört, das ist okay, wenn er nicht hört, das ist auch okay. Weißt du, der ladet mich ein zum Kaffee und Kuchen und ich gehe hin zum Kaffee und Kuchen und trinke Kaffee und trinke und esse seinen Kuchen. Nach 3 Wochen kommt er zu mir und sagt, Bruder, Matthias, ich habe dich vor 3 Wochen eingeladen, wann ladest du mich ein? Sehr berechnend. Weißt du, die Liebe gibt unberechnet. Die Liebe rechnet nicht, steht in meiner Bibel, 1. Korinther 13. Unberechnet. Ja, was wird mir dafür? Gar nichts. Und du musst geben ohne Erwartung. Nix. So, ich komme nachher noch darauf zu sprechen. Liebe gibt und rechnet nicht. Liebe erwartet auch nichts zurück. Liebe gibt. Und das ist Tiefgang. Wenn du das gelernt hast, hast du schon sehr viel gelernt, bist eigentlich schon dismissed, entlassen. Wenn du gelernt hast zu geben, also ich werde jetzt ein Geber. Die Liebe zu Gott verwandelt uns. In meiner Bibel hier, 1. Korinther 13, die Liebe sucht nicht das Ihre, meins, mich. Weißt du, die Liebe, wenn du die Liebe Gottes gefressen hast, geschluckt hast, verarbeitet hast, verinnerlicht hast, oder wie soll ich sonst noch sagen, wenn die Liebe Gottes in dir ist, dann ist dir egal, was mit dir passiert, du willst nur, Hauptsache der andere kommt durch. Hauptsache der andere kommt in den Himmel. Hauptsache dem anderen geht's gut. Hauptsache der andere wird gesegnet. Dann bist nicht mehr du die wichtigste Person, dann ist es egal, auch wenn die dich 3-mal vergessen und so weiter, dann ist der andere das Wichtigste für dich. Die Liebe, wahre Liebe sucht nicht das ihre. Tiefgang. Du bist ein paar Zentimeter tiefer in den Boden gekommen, in die Tiefe Gottes. Und das ist Gott. Gott sucht nicht das ihre, kriegt nichts von uns. Was hat er schon von mir? Ein paar Knochen, ein bisschen Haut, ein paar Haare. Er hat nichts von mir. Gott hat wirklich nichts von mir. Der muss mich durchfüttern, durchtragen, durchführen, retten und Gnade schenken mir. Was hat Gott von mir groß? Nur Arbeit. Meine Sünden machen ihm so viele Probleme oder haben so viele Probleme gemacht. So weiter. Was hat Gott von mir? Aber er gibt. Die Liebe verwandelt dein Leben. Die Liebe schaut nicht auf sich selbst. Die Liebe ist selbstlos. Und du siehst, was die Liebe ist. Ich sehe bei Moses und bei Paulus das gleiche Schnittmuster. Herr, streich du mich aus dem Buch des Lebens. Rette die Israeliten, um Himmels Willen. Oder Herr, streiche mich aus dem Buch des Lebens und rette aus meinem Stamm die Leute. Benjamiter damals, Paulus. Also, musst du dir vorstellen, die Leute erklären sich bereit, Gott, streiche du mich aus dem Buch des Lebens, was ja nicht geht. Aber weißt du schon, allein sagen, Gott, ich verzichte auf den Himmel, nur dass der andere reinkommt. Kannst du, und jetzt komme ich ein Stückchen weiter, das können die Christen wahrscheinlich nicht, weil sie Egoisten sind. Kannst du auf den Himmel verzichten für andere, dass der in den Himmel kommt? Hauptsache, der kommt in den Himmel. Hauptsache, der wird gerettet. Hauptsache, der kommt durch. Und was mit mir ist, das spielt keine Rolle. Weißt du, so viele Leute nehmen sich so wichtig, die haben nicht die Liebe. Die reden von der Liebe. Und je mehr die Leute von der Liebe reden, desto weniger haben sie es. Nur die, die nicht von der Liebe reden, die haben es. Die leben es aus unter Umständen, nicht immer. Die Liebe nimmt nichts als selbstverständlich. Also die Liebe zu Gott verwandelt uns. Und Gott ist Liebe. Also Tiefgang. Also ich könnte ja natürlich jetzt auch eine Halleluja-Predigt halten. Du jubelst und jaust und preist Gott. Aber das will ich nicht. Wir wollen in die Tiefe. Und du jubelst nachher, wenn du im Himmel bist. Und Paulus weiß ganz genau, mir sind die Sünden vergeben. Und mir kann die Schuld nicht mehr angerechnet werden. Gott hat die Sünde hinter mich gehört. Der kann mich ruhig aus dem Buch des Lebens streichen. Der kriegt mich nicht raus. Ich bin schon so tief durchgedrückt, dass das so, selbst wenn er mich durchstreicht, er findet mich immer noch. Auf der nächsten Seite. Streiche mich aus dem Buch des Lebens. Ist es doch verrückt, wenn jemand so betet. Moses und Paulus. Liebe bricht das Brot mit anderen, teilt mit den anderen und so weiter. Das ist Liebe. Wenn du Gott erleben möchtest, nur auf der Schiene der Liebe. Das ist der Weg, wie man zu Gott kommt. 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte. Steht natürlich für mehr drin, aber ich lese nur ein paar Zeilen. Geliebte, lasst uns untereinander lieben. Gott ist die Liebe. Und jeder, der liebt, der ist aus Gott geboren und Gott und kennt Gott. Jeder, der liebt, kennt Gott und Gott hat ihn erkannt. Also, du wirst bei Gott nur erkannt, wenn du Liebe hast. Und hier siehst du die Wirkung der Liebe. Das ist die Voraussetzung und die Grundlage für das neue Leben. Wer aus Gott geboren ist, der liebt. Das Zeichen der Wiedergeburt ist Liebe. Du kannst plötzlich alle Menschen lieben. Du kannst allen Menschen vergeben. Der Wiedergeborene liebt. Kannst du alle Menschen lieben? Und jetzt geh mal die Gemeinde hier durch. Geh deine Familie durch. Geh deine Verwandtschaft durch. Geh deine Sippe mal durch. Kannst du wirklich alle Leute lieben? Oder nur die, die dir so sympathisch sind? Nur die Hübschen, die Schönen, die Jungen, die Reichen, die Starken, die Gesunden, kannst du sie alle lieben. Und das ist ein Kennzeichen. Der wiedergeborene Mensch liebt. Steht nicht, dass nur die Gläubigen geliebt werden, denn der, wer aus Gott geboren ist, liebt. Fertig, der liebt. Der lebt und liebt. Die Liebe sucht stets das Beste. Die Liebe fördert. Wer liebt, der kennt Gott. Und deshalb, ich kenne Gott, wenn du zu mir kommst und sagst, ich kenne Gott, ja, die Frage wäre, liebst du alle Menschen? Liebst du die Moslems? Freilich. Liebst du die Buddhisten? Liebst du die Kommunisten? Liebst du die Chinesen? Jetzt mit der Olympiade. Liebst du die Ausländer? Geschwister, das ist eine ganz große Frage. Die musst du ehrlich beantworten und dich vor Gott stellen. Liebst du die Juden? Liebst du die Nazis, die Verbrecher? Nee, aber Gott liebt sie auch. Ist Jesus für sie auch gestorben? Verstehst du, liebst du die Kriminellen? Jesus starb für den Schächer dort am Kreuz. Er liebt sie alle. So sehr hat Gott nur die Deutschen geliebt. Und nur die Juden geliebt. Oder nur die Amerikaner geliebt. Die ganze Welt. Die Wilden. Und die Zivilisierten, Und ich weiß nicht, wer wilder und wer zivilisierter ist von den Wilden. Okay. Ich überlasse es dir. Liebst du sie alle? Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Das ist 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 und folgende Verse. Das ist der Schlüssel. Das ist so wie ein Ausweis. Das weist dich aus oder das diskriminiert dich. Wer liebt, der kennt Gott, und wer Gott nicht liebt, der kennt Gott nicht. Nur Liebe versteht Gott. Tiefgang, wir sind tief beim Tiefgang, beim Runtersteigen, nächste Treppe. Die Liebe versteht Gottes Handeln. Dass Gott den liebt, dass Gott den annimmt. Also, du hättest für den jungen David nicht einmal 5 Cent gegeben, aber der liebe Gott macht ihn zum König. Das ist erstaunlich. Für Saul von Tarsus hätten wir überhaupt nichts übrig, aber den macht er zum größten Apostel aller Zeiten. Diesen Wüterich da, der schnauben und morden und drohen, die Christengemeinde verfolgt. Ja, wenn er Petrus nimmt, ja okay, das ist ein heiliger Mann, aber Saul von Tarsus? Wenn du Gott verstehen willst, versteh die Liebe Gottes, die er mit den Menschen hat. Nur Liebe kann Gott folgen, oder nur Menschen, die lieben, können Gott folgen. Denn dann sind sie Gott auf der Spur, dann entdecken sie Gott. Johannes Kapitel 13, Vers 35, eine Geschichte von der Fußwaschung. Ich weiß, es ist so leicht, Füße zu waschen einem. Kein Problem. Und dann sagt Jesus, jedermann soll erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch untereinander liebt. Nirgendwo ist so viel Knatsch und Krach und Streit und Zwietracht wie in den christlichen Kreisen. Geh mal durch die Gemeinden. Und du wirst enttäuscht sein, du wirst geschockt sein. Und das wollen Christen sein? Da streiten sie sich über Haare und Röcke und über Äußerlichkeiten, Sitzplätze, wie sie sitzen sollen und so weiter. Das ist eine Schande für das Christentum. Kein Aushängeschild für den Herrn Jesus. Und deshalb, ich wundere mich auch gar nicht, wenn die Menschen nicht gläubig werden und sagen, also hört auf mit dem Schwanenchristentum, bringt nichts. Guck mal nur an, wie die Christen so verfeindet sind. Alle 50 Kilometer wird ein anderes Evangelium gepredigt. Die Welt wird erkennen, wenn wir Liebe haben. Deine Gaben funktionieren nur, wenn du Liebe hast, sonst hast du nichts zu sagen. Das wird auch nicht ankommen. Die Salbung drückt sich durch Liebe aus. Weißt du, Salbung, das Wort Salbung. Weißt du, wenn zwei Metallteile zusammenkommen, das quietscht. Und das ist warum, was bei den meistens im Leben quietscht. Wenn zwei Leute zusammenkommen, solange du allein bist, ist kein Problem. Du kannst ein schöner Christ sein. Du und dein Hund und dein Vogel und deine Katze und dein MP3-Player, dann seid ihr wunderbare Christen. Aber sobald ein anderer Bruder, eine andere Schwester dazukommt, quietscht es. Und weißt du, was da hilft? Ein Tropfen Öl. Salbung. Und weißt du, und dann wird alles so geschmeidig. Oh, weißt du, dann reibt ihr euch aneinander. Ihr kommt zwar sehr dicht aneinander, aber ihr kommt aneinander. Da ist da was dazwischen. Da ist Öl dazwischen. Salbung, Heiliger Geist. Liebe. Und sonst kratzt ihr euch und streitet euch und frisst euch gegenseitig auf. Und der Stärkere siegt nachher, der sich besser durchsetzen kann, besser argumentieren kann und so weiter. Jedermann wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Was die Welt heute braucht, ist Liebe, Liebe, Liebe und nochmals Liebe. Heute, was wir haben, ist nur eine pervertierte, verdrehte, verzerrte Liebe, auf Selbstsucht reduzierte Liebe. Jeder liebt nur sich selbst, ist sich selbst sein Nächster, denkt nur an sich selbst, nur an sein eigenes Fortkommen und Fortentwicklung und Weiterentwicklung. Du solltest eigentlich dir selbst egal werden. Das ist Tiefgang. Natürlich, wenn du an der Oberfläche plätschern willst, mach das. Aber wenn du mehr von deinem Leben machen möchtest, mehr in deinem Leben erreichen möchtest, wenn du Fortschritte machen möchtest in deinem Leben, dann heißt es, versuch dich nicht zu profilieren, sondern hilf anderen, fördere anderen, ermutige anderen, hilf anderen. Denk an die anderen, trage anderen, die anderen. Die wahre Liebe liebt ohne Grund. Ohne Voraussetzungen, ohne Bedingungen, ohne irgendwelchen Nutzen. Was habe ich dann davon, wenn ich den liebe? Wahre Liebe, und das ist die Liebe Gottes, ohne Nutzen, ohne irgendwelche Vorteile. Also wer Tiefgang haben will, soll das Gebot der Liebe erfüllen. Dann steht er auf der Ebene Gottes, auf dem gleichen Level. Und wir sollen teilhaftig werden der göttlichen Natur. Und die göttliche Natur ist nicht, dass ich irgendwie scheinheilig bin und Nimbus habe und scheine und strahle. Das ist nichts. Du strahlst etwas aus, wenn du Liebe hast. Ohne Liebe hast du keine Ausstrahlung. Hat dein Leben keine Ausstrahlung. So, Liebe ist der Wille Gottes, brauchst auch gar nicht drum beten, Herr, zeig mir deinen Willen. Das ist schwarz auf weiß, steht in der Bibel so. Wer liebt, der hat Gott verstanden. Wer Liebe, die Liebe weitergibt, der gibt den Segen weiter, die Stärke weiter, die Kraft weiter, der gibt die Gnade weiter. So wie dieser barmherzige Samariter, wer ist mein Nächster? Dann sagt er, der, der dem Mann geholfen hat. Ohne irgendwelche Kommentare und Komitees und so weiter. Also wir wollen immer, das muss von oben bestimmt werden. Nein, Liebe wird vom Herzen bestimmt. Wo das Herz mitspricht, mitspielt. Und er hat sein Öl gegeben, sein Wein gegeben. Der war blank. Der hat sich verausgabt für den Behinderten, der unter den Räubern gefallen ist. Und geht sogar noch in die Herberge, trägt den sogar noch hin und sagt, und hör mal, wenn es nicht reicht, ich komme wieder zurück. Bezahlt es noch nachträglich. Ich muss vorstellen, der verausgabt sich für einen Fremden, den er gar nicht kennt. Liebe ist, wenn du Menschen dienst, von denen du nichts hast, die du nicht einmal kennst, die dir sogar fremd sind. Das ist Liebe. Du siehst also, wie weit wir noch vom Tiefgang sind. Wir sind immer noch so an der Wasseroberfläche. Wir sind noch gar nicht tiefer gekommen. Wir haben die Humusschicht noch nicht durchbrochen. Tiefgang. So, die Liebe ist Gottes Wille für unser Leben. Und wer die Liebe weitergibt, der gibt Gott weiter. Die Menschen werden sich um dich drängen, sie werden zu dir kommen. Wenn du so ein liebes Wesen hast, so ein nettes Wesen, weißt du, nicht nur freundlich, sondern Liebe ausstrahlst, das zieht an. Das ist, als wenn du Honig hättest für die Wespen. Die kommen und es zieht an, Liebe zieht an. Und du sagst, warum will mit mir niemand was zu tun haben? Du musst dich fragen, zuerst einmal, habe ich wirklich Liebe? Bin ich ein Mensch der Liebe? Liebe ich mich selbst, liebe ich die anderen? Was gebe ich von mir, was für, in Esoterischem sagt man Aura, was für eine Ausstrahlung so. Weißt du, du hast einen sichtbaren Körper und du hast einen unsichtbaren Körper. Wie sieht dein unsichtbarer Körper aus? Dein Geistleib. Nicht nur dein Leib, sondern dein Geistleib. Oder dein Seelenleib, wie sieht dein Seelenleib aus? Eine Frage. Liebe, das spürt man. Von Herrn Jesus, Lukas 5, Vers 1, die Menschen drängten sich um Jesus und wollten seine Botschaft hören. Jeder wollte ihn berühren sogar. Ich sag dir, wenn du Liebe hast, jeder will dich betätscheln. Jeder will dir um den Hals fallen. Jeder will dich küssen. Jeder will dich zu sich einladen, wenn du Liebe hast. Anziehendes Wesen. Du wirst jeden begeistern. Und was das Geheimnis von Jesus war, er war voller Liebe und da haben wir das strittiges Wort Mitleid oder Erbarmen. Er war voller Liebe und Mitleid und andere Übersetzung war, er war voller Erbarmen. So, beides ist richtig und so, beides ist gut. Mitleid und Erbarmen. Er war voller Liebe, aber das hat sich ausgedrückt. Ach, du tust mir so leid, die Mutter tut mir so leid, die jetzt ihren Jungen verloren hat. Wer bezahlt ihr jetzt, wer versorgt diese Mutter jetzt? Wer steht dieser Mutter bei, wer verteidigt diese Mutter? Also ich muss den Jungen auferwecken, Junge, steh auf. Du siehst also, der hat Erbarmen, der hat mitgefühlt. Kannst du mit den Menschen mitfühlen? Du kannst mit den Menschen erst mitfühlen, wenn du einmal in ihren Schuhen drin gesteckt bist. Wenn du mal ihren Weg gegangen bist, wenn du mal das Gleiche mal durchgemacht hast, die Bank gibt dir keinen Kredit, das Auto ist Schrott, die Ehe ist kaputt und du bist fix und fertig und hast Nervenzusammenbruch, dann kannst du verstehen, was es ist, oder abgelehnt zu werden, nicht gewollt zu sein. Wenn du das einmal selbst erlebt hast an deiner Haut, dann kannst du auch anderen das mitgeben. Und das hat Jesus alles erlebt, so geboren in der Garage, als Flüchtling zur Welt gekommen und so weiter. Weißt du, dann kannst du die Flüchtlinge lieben und die Einheimischen lieben, kannst du sie alle lieben, wenn du mal mitgegangen bist, Stück weit. Aber die meisten Leute können sich nicht hineinversetzen in die Situation des anderen. Tiefgang ist, ich kann mich hineinversetzen. Ich kann mich hineinversetzen, was denkt so ein Ausländer hier, der niemand hat? Keine Familie, keine Freunde, der entwurzelt ist, der jetzt gerade aus Afrika geflohen ist und hier über Italien zu uns gekommen ist. Was so ein Mensch empfinden kann, so ein einsamer Mensch, entwurzelt und hat niemand. Und wie viele laufen hier in Berlin herum? Was kann so ein Türke bei uns empfinden? Und was erlebt er bei uns? Versuch dich mal hineinzuversetzen in die Situation eines Türken, eines Arbeitslosen oder eines, der irgendwo in irgendein Problem hineingeraten ist. Versuch dich mal hineinzuversetzen. Wenn du schon mal Probleme gehabt hast, dann weißt du, wie schmerzlich es ist, So eine Absage nach der anderen. Versuch dich in der Situation eines Kranken dich hineinzuversetzen, der alles probiert hat, alle Ärzte durchprobiert hat und nichts geholfen hat. Wir haben in der Bibel so einen Fall, die blutflüssige Frau. Und da stehen die Frommen und beten. Und das arme Weibchen will da durchkommen, muss auf alle vier kriechen, um den Herrn Jesus zu berühren. Versuch einmal, dich hineinzuversetzen in eine Situation, wo Menschen diskriminiert worden sind. Vielleicht bist du schon mal diskriminiert worden. So runtergeputzt, fertig gemacht. So, dann kannst du Mitleid und Erbarmen haben, so wie der Herr Jesus auch hatte. Jesus kam, um den Menschen zu helfen, die vom Satan überwältigt wurden. Kennst du Leute, die vom Satan überwältigt worden sind? Viele Menschen hören Jesus zu, empfangen was von Jesus, lernen was von Jesus, erleben was mit Jesus, glauben an Jesus. Aber ich sage euch alles, das reicht noch nicht aus wie ein Tiefgang. Das reicht noch nicht aus vom Tiefgang. Wir müssen Liebe haben. Und nur Liebe wirkt Wunder, nicht die reine Lehre. Die Liebe muss nicht nur, dass wir sie geben, sondern wir müssen zuerst mal Liebe empfangen. Bevor du die Liebe gibst, musst du die Liebe empfangen. Das ist ein Stück vom Tiefgang. Ich habe eigentlich das Pferd von hinten aufgesäumt jetzt. Du musst also zuerst einmal Liebe empfangen und auch diese Liebe erwidern. Und zuerst mal für dein Leben. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Viele können sich selbst nicht lieben. Sie können sich selbst nicht vergeben. Die beißen sich die Fingernägel ab, raufen sich die Haare aus. Sie können sich selbst nicht vergeben. Ich, elender Mensch. Paulus, Römer 7. Die stecken noch voll in Römer 7. Und ohne Heiligen Geist steckst du in Römer 7. Ich, elender Mensch. Wie konnte ich nur? Kannst alles. Wie konnte ich nur? Und dann Römer 8. Nun ist jemand in Christus, ist nichts mehr Verdammliches. Siehe, ich bin eine neue Schöpfung. Oder ein neues ist im Werden. Aber die meisten Gläubigen stecken in Römer 7. Die sind noch nicht umgezogen. Du musst nächstes Haus, nächste Etage. Römer 7. Tiefgang. Die Liebe muss angenommen werden. Und erst dann kannst du es weitergeben. Du kannst nur das geben, was du hast. Mir wurde viel vergeben. Und die Bibel, Jesus und Paulus sagt, wer viel vergeben ist, der liebt viel. Solange dir noch nichts vergeben ist, du kannst nicht lieben. Wenn du noch nie in Sünde gefallen bist, kannst du auch gar nicht richtig lieben. Also ich bezweifle, ob du es überhaupt richtig, die Liebe Gottes, verstanden hast. Aber wenn du ganz tief unten im Sumpf und Dreck gewesen bist, in der grausamen Grube gewesen bist und verloren warst und richtig die Verlorenheit durchlebt hast, dann weißt du, was Vergebung ist. Gnade, Gnade, Gnade. Und sonst nichts. Gnade, Gnade, Gnade. Und dann bist du auch gnädig zu anderen Menschen. Weißt du, wenn du nicht Gnade erlebt hast, kannst du auch nicht gnädig zu anderen Menschen sein. Das ist Tiefgang. Und deshalb erlaubte, liebe Gott, dass du manchmal ganz tief runterplumpst. Wie konnte er das zulassen? Nein, Gott wollte zeigen, was Liebe ist. Weil du nicht liebevoll zu der Person warst oder zu irgendjemand warst. Weißt du, Gott erlaubt manchmal, dass du dann in Sachen reingeratest. Du sagst, Menschenskind, wie konnte ich? Römer 7 wieder. Wieder, so wie bei Mensch, ärger dich, wieder zurückgehauen. Da, wo man ausgegangen ist, wieder zum Ausgang und dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Und du kommst nicht ins Lager oder du kommst nicht in die Station, immer wieder zurückgeschlagen, da kommt irgendwas und Gott erlaubt, dass irgendjemand so an dir vorbeigeht, der schneller, der doch vielleicht ganz weit hinten war, noch sogar in der Ausgangsposition war und plötzlich überholt er dich und schlägt dich sogar noch, kurz vorm Ziel womöglich. Du dachtest, jetzt bin ich bald, Halleluja, beim Heiland wieder. Bald gehe ich in den Himmel. Und der Heiland sagt, es geht noch nicht. Zurück wieder nach Hause, da wo du herkommst. Und dann musst du wieder würfeln, dreimal würfeln, bis du einen Sechser hast. Verstehen wir, was ich meine? Das ist Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Und wie schwer es ist, bis du dir alle vier da drin hast. Bis alle drin zu Hause sind. Okay? Tiefgang. Tiefgang. Wer die Liebe Gottes nur für sich erlebt und es nicht verarbeitet, bei dem stagniert die Liebe Gottes. Du musst also zuerst einmal alles empfangen und sagst, guck mal, mir wurde so viel vergeben. Ich habe schon so viel Gnade erlebt. Und weißt du, Gott ist mir so gnädig gewesen, so gütig gewesen. Weitergeben. Es gibt zwei Arten von Christen. Segenezareth-Christen und tut es mehr Christen. Segen Israel Christen sind süße Christen. In Segen Israel fließt auch salziges Wasser rein vom Mittelmeer her. Und da gibt es also Quellen, die sind total salzig, sind sogar schlimmer als im Toten Meer. So, aber Segen Israel ist voll Fische, voller Leben, und dort war auch der Heiland, hat sich am liebsten abgehalten. Der Heiland hat sich nicht am Toten Meer aufgehalten. Kurz davor, ja, da ist er getauft worden und ist er schnell weg. Aber der Herr Jesus hat sich nicht am Toten Meer abgehalten. Über das Tote Meer fliegt nicht einmal ein Vogel durch, weil da kein Leben ist. Es sind wunderbare Mineralien drin, aber da ist kein Leben drin. Mit Mineralien kann man nicht viel anfangen. Also zum Leben. Aber das Geheimnis vom See Genezareth ist, da kommt von verschiedenen Quellen das Wasser rein, auch bitteres Wasser, also ungenießbares Wasser. Aber das ist vermischt und es gibt schnell wieder einen Jordan weiter. Es fließt durch den Jordan durch und dann ins Tote Meer. Das Tote Meer versickert alles. Christen, bei denen alles versickert, die nichts weitergeben, die sind salzige Christen. Bei denen versalzt alles. Die haben wunderbare Mineralien, wunderbare Gaben, wunderbare Fähigkeiten. Aber was soll's? Die muss man zuerst mal heben auch. Kinder Gottes sollen Segen-Israel-Christen werden. Das ist Tiefgang. Weitergeben. So, und es funktioniert nur, weil du weitergibst. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12. Wie kommt man in ein tieferes geistliches Leben? Also ich denke, du hast schon jetzt eine ganze Menge gehört, aber jetzt gebe ich noch ein paar Gedanken weiter. 2. Timotheus 3, Vers 12. Jeder, der in Verbindung mit Jesus ein Leben führen will, das Gott gefällt, naja gut, bis dann gehen wir noch alle mit. Also wer in Verbindung mit Jesus ein Leben führen will, das wollen die meisten Christen, das ist angenehm, aber dann kommt ein Abschnitt, nur ein Satz, muss Verfolgung leiden. Verstehst du? Du möchtest also mit Gott in Verbindung sein, du möchtest ein gottgefälliges Leben führen, und das kannst du auch, aber die Voraussetzung ist, und ist doch so, Paulus, du bist so ein Schlaumeier. Du erzählst uns von der Liebe Gottes und von der Güte Gottes und Barmherzigkeit Gottes, wer ein gottgefälliges Leben führen will, das wollen ja alle, aber der muss Verfolgung leiden. Der muss Verfolgung leiden. Und das steht auch in der Bibel, leider, Verfolgung. Wie erlebe ich ein tieferes geistliches Leben? Und ich sage dir jetzt, der muss Angriffe erdulden. Wenn du Gott gefallen willst, musst du Angriffe erdulden. Der muss Verleumdungen erdulden. Der muss Missverständnisse ertragen. Der muss Schwierigkeiten ertragen. Der muss tiefe innere Kämpfe durchmachen. Der muss Spannungen erleiden. Das ist Verfolgung. Das ist nicht, dass jetzt der Geheimpolizei kommt und dich einsperrt. Oder wie jetzt in China bei den Olympischen Spielen. 4000 Christen sind aus dem Verkehr gezogen worden. Und man hat sie sogar Beruhigungspillen gegeben, damit sie nicht aufsässig sind, damit sie schlafen oder sonst was. Und sie aus Peking rausgeschaffen und überall da, damit sie ja nicht mit Journalisten und mit Christen, mit Aktivisten, vor allem Amerikanern nicht zusammenkommen und so weiter, aus dem Verkehr gezogen. Das ist eine Form der Verfolgung. Das passiert bei uns hier nicht, wir sind nicht in Peking und wir sind auch keine Chinesen. Aber wir erleben es auf ganz andere Art und Weise. Missverständnisse, Kritik, Spannung, Verleumdung. Du bist jetzt vorgewarnt. Also jeder, der in Verbindung mit Jesus ein Leben führen will, das Gott gefällt, muss Verfolgung leiden. Du bist also jetzt gewarnt. Bist du bereit, Verfolgung zu erleiden? Zu erdulden oder zu ertragen. Tiefgang hat immer mit Leiden was zu tun. Muss buddeln und buddeln und buddeln. Es wird erlitten. Alles, was du im Tiefgang erlebst, ist erleiden. Wird erlitten. Und dann verstehst du erst das Leben und die Welt, die Menschen. Und dann reagierst du auch richtig, wenn du erlitten hast. Perlen. Weißt du, die köstliche Perle. Was ist eine Perle? Da kommt in der Muschel so ein kleines Sandkörnchen und dann wird einfach umzogen und die Muschel umschließt es und sagt, ich isoliere das, ich ignoriere das und so weiter. Und dann kommt eine Perle. Perlen sind nichts anderes als Eindringlinge in der Muschel. Und so entstehen Perlen. Hat mit Leiden was zu tun. Und dann umhüllt mit Gebet, umhüllt mit Liebe, umhüllt mit dem Heiligen Geist, umhüllt mit Barmherzigkeit, umhüllt mit Erbarmen, umhüllt mit, ach was weiß ich was alles, Propoli. Das ist also, was die Bienen auch machen. Auch sobald da irgendein Fremdkörper reinkommt, sofort umhüllt, isoliert. Kannst du deine Probleme isolieren? Morgen machen wir ein Stückchen weiter. Wie viel hat Gott von dir? Und auch sogar mit der Berufung. Wie sind deine Reaktionen? Und Gott erlaubt Dinge, und deshalb ist diese Verfolgung, wie reagiert der Kerl jetzt darauf? Nur, Gott will nur deine Reaktion wissen. Du wirst verfolgt und er will sehen, willst du auch bitter jetzt? Spuckst du? Beißt du? Kneifst du? Schmeißt du alles zum Fenster raus? Wie wirst du? Wirst du weiter lieben und großzügig sein? Tiefgang. Halleluja, Gott schenke Gnade, dass wir bis ein paar Zentimeter wenigstens heute tiefer kommen. Wer gottselig leben will oder hier in Verbindung mit Jesus ein Leben führen will, der muss Verfolgung leiden. Du wirst verfolgt und du musst vergeben denen. Die ganzen Angriffe isolieren, ignorieren. Du musst abgebrüht werden gegen die Bosheit der Menschen. Puh. Können wir alle gestohlen bleiben. Du musst so weit kommen als Kind Gottes, dass du sagst, ich kann mir alle den Puck herunterrutschen. Das ist geistliches Denken. Das macht mir gar nichts aus. Weißt du, dass es dich kalt lässt, was die sagen, was die denken, was die schreiben, was die machen. Sonst kannst du gleich ein Stück nehmen und dich aufhängen. Wenn du alles so ernst nehmen würdest, wenn du alles auf die Waage, weißt du, Gottes Kinder legen jedes Wort auf die Waage. Es ist schon wichtig, dass sie das machen. Für sich selber sollen sie das tun, nicht für die anderen. Alles auf diese goldene Waage. Sich selbst. Du sollst dich selber kritisch betrachten. Du sollst dich selbst richtig, also nichts durchgehen lassen. Aber die anderen, nichts auf die Goldwaage legen. Ach Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Verstehst du? Du musst eigentlich, und das hilft, das hat mir geholfen. Du musst denken, alle sind doof. Und die wissen es nicht. Die kennen nichts anderes. Die haben nichts anderes gelernt. Die sind alle vom Teufel. Die Leute, die einen kränken, und das sind sie auch. Leute, die einen verletzen, die einen kränken, die einen beleidigen, die einen Böses tun und über Leichen gehen, die sind vom Teufel. Und deshalb vergib's und lass es doch machen. Ist doch vollkommen egal. Du wirst von Gott entschädigt. Und dein Lohn kommt vom Herrn. So mit Humor die Sachen nehmen. Wenn du über die Dinge lachen kannst, dann hast du eine Perle draus gemacht. Aus diesem Eindringling. Tiefgang. Du kommst nicht weiter, wenn du dich mit dem Feind einlässt und anfängst zu diskutieren, so du mir, so ich dir. Da gibt es ein Wort das andere und dann schaukelt ihr da so hoch, dann seid ihr am Schluss in der Hölle. Das ist auch Tiefgang, aber ganz schlimmer. Du kommst nicht weiter, wenn du dich anfängst zu rechtfertigen. Lass doch den Glauben, dass es so ist. Was hast du, was habe ich davon, wenn der glaubt, dass du nichts bist? Oder ich nichts wäre. Was hast du davon? Lass doch die glauben, was sie wollen. Lass sie schreiben, was sie wollen. Lass sie sagen, was sie wollen. Lass sie denken, was sie wollen. Leb du dein Leben. Wir müssen lernen, mit Kritik umzugehen. Das ist Verfolgung. Welche Art auch immer. Wenn wir mit seinen Waffen, also mit den Waffen des Feindes uns verteidigen, dann sind wir nicht besser wie die. Und dann dramatisierst du die ganze Situation. Und deshalb wunderst du dich, warum geht es mir so schlecht? Warum? Weil du den Mund nicht halten kannst. Das beschwert und belastet dein Leben. Und das gibt dem Teufel Öl ins Feuer. Der Teufel will nur, dass dir die Wunden wehtun, recht wehtun. Dass du recht traurig bist, dass du recht entmutigt bist. Dass du ja aufgehalten wirst und dass du nur nicht sagst, was habe ich jetzt falsch gemacht, was hätte ich nächstes Mal besser machen sollen. Er will nur, dass dich bei sich behält, dass er dich bei sich behält und dass du dich mit ihm beschäftigst und mit den Problemen beschäftigt bist und so weiter. Jesus sagt, sei los von der Krankheit, sei los von der Belastung, sei los von dem Problem, löse dich davon. Also Tiefgang ist, sich lösen, gar nicht so ernst nehmen. Weißt du, du musst lernen, die Hunde bellen und die Karawane zieht weiter. Lass doch die Hunde bellen. Du musst weiterfahren. Ich weiß nicht, ob du schon was erlebt hast bei uns zu Hause, wenn man mit dem Fahrrad gefahren ist und die Hunde da aus dem Hof kamen. Weißt du, die bellen da. Kannst noch, je mehr du dich wehrst, desto schlimmer wird es. Einfach weiterfahren, so tun, als der gar nicht existieren würde. Nichts ärgert den Teufel mehr, als ignorieren. Wenn du ihn ignorierst, das ärgert ihn. So ignoriere ihn, lass ihn. Lass ihn bellen. Gott sagt, ich soll stille sein. Dir darf Verfolgung nichts ausmachen. Lass los. Dir darf Bedrängnis nichts ausmachen. Dir dürfen Nachstellungen. Ja, guck mal, der spioniert mir nach. Was, und der geht mir nach und der horcht nach und der liest alles mit. Und weißt du, vielleicht hast du auch so Leute, die immer so hinter dir her sind ständig. Also der findet immer noch so ein Haar in der Suppe bei mir. Lass doch. Du brauchst jemand, der dich zur Heiligung bringt. Der dich immer so vorsichtig sein lässt. Also gib dem Argen keinen Raum und kein Ärgernis. Du brauchst jemanden, der auf die Finger guckt. Du brauchst einen Staatsanwalt. Ja, ja. Der immer eine Ursache. Sei still. Gott hat den Israeliten gesagt, und das ist Tiefgang jetzt, und das ist das Schwerste eigentlich, was wir lernen müssen, um Tiefgang zu erleben. Weißt du, dann nur so kommen wir über das Rote Meer, unten drin, durch die Tiefe. Nur so überqueren wir das Unmögliche. Nur so erreichen wir die andere Seite. Nur so kommen wir in das gelobte Land. Und Gott hat gesagt, seid still. Ich will für euch streiten. Still sein. Und halt dich fest, was ich dir jetzt sage. Halt dich fest. Gott sagt zu den Israeliten, sei still. Wenn du still bist, dann arbeitet und streitet Gott für dich. Und solange du nicht still bist, kann Gott nichts für dich tun. Solange du nicht still bist. Still sein ist, und jetzt hör mal zu, nicht mehr darüber reden. Nicht mehr darüber denken. Das musst du lernen. An die Ohren ziehen und sagen, Herr, hilf, dass ich das alles vergesse, dass ich nicht mehr daran denke. Der Teufel ist immer wieder, der dich erinnert. Und nichts mehr dagegen tun. Stille sein, das ist stille sein. Kannst du still sein und den Mund halten und still und schweigen? In einer Sache, die dir jetzt Probleme macht. Und du hast irgendeine Sache. Schweigen. Still sein. Ihr sollt stille sein. Und mich arbeiten lassen. Hat Gott zu. Nur so kommst du durch die Tiefe des Meeres. Den Untergrund. Stille sein. Weißt du, was das heißt? Sich total und ganz Gott zu überlassen. Jetzt auf die Anweisungen Gottes achten, was der Geist Gottes dir, deinem Geist sagt. Sich vom Geist Gottes leiten. Du wirst Tiefgang erleben. Stille sein. Und tun, was er sagt. Ich nehme jetzt Bruder Petrus ganz kurz. Schau mich diesen guten Menschen an. Lukas 5, Vers 5. Das ist eine Geschichte, wo der Herr gepredigt hat. Er hat Petrus sein Boot benutzt. Und manchmal sind wir Kinder Gottes und so ist, wie Gott uns zum Tiefgang bringt. Weißt du, zuerst, Petrus, würdest du mir dein Boot leihen? Und der Petrus, natürlich, Herr Jesus, kann's haben. Und so weiter. Und dann sitzt er 3 Stunden. Der Herr Jesus hat sehr lang gepredigt. Manchmal sogar noch länger als 3 Stunden. Jetzt sitzt er da und hat noch heute noch keinen Fisch gefangen. Lukas 5, diese Geschichte. Und so ist, wie Gott uns behandelt, wie er uns in Tiefgang führt. Du stellst dem Herrn Jesus dein Haus zur Verfügung, dein Geld zur Verfügung, dein Auto zur Verfügung, deine Gesundheit, deine Zeit, deine Kraft. Du stellst alles dem Herrn Jesus zur Verfügung. Und du hast selbst noch keinen Fisch gefangen. Du hast gestern die ganze Nacht gearbeitet und noch nichts gefangen. Das ist diese Situation, wo das passiert. Und ich will nur zeigen, wie du zum Tiefgang kommst. Das ist eine Kleinigkeit. Aber du hast dein Leben dem Herrn zur Verfügung gestellt und dir ist nichts rausgesprungen dabei. Hast nur zugehört und war wunderbar, was du gehört hast. Aber ständig, wann sagt der Amen? Wann sagt der Geschwister, jetzt könnt ihr nach Hause gehen? Nein, er macht noch, er erzählt noch eine Geschichte und noch ein Gleichnis und so weiter und kommt und findet keinen Schluss und zu Hause wartet die Familie und will einen Fisch haben. Kannst du stille sein? Weißt du, manchmal verlangt Gott Kleinigkeiten von uns. Es kocht. Ich kann mich den Petrus gut vorstellen. Wenn ich Petrus gewesen wäre, wäre es mir genauso gegangen. Aber Herr kann es nicht Schluss machen. Aber er ist still gewesen, hat nichts gesagt. Okay, ich mache noch einen kleinen Ausschnitt. Gehe noch in Geschichte weiter, wegen Mund halten und still sein. Josua Kapitel 6, Vers 10 und Vers 20. Gott hat den Israeliten gesagt, ich sollte um Jericho gehen und die Stadt einnehmen. Und für Südländer ist nichts Schlimmeres als Mund halten. Ihr sollt nicht miteinander reden. Ihr geht um Jericho rum und ihr redet nicht, ihr schnattert nicht, ihr diskutiert nicht. Ihr reagiert nicht auf das, was die Leute von der Mauer euch runterschreien und so weiter. Ihr reagiert gar nicht, ihr werdet nur schön brav jeden Tag einmal um die Mauer ziehen. Und am siebten Tag sogar siebenmal und ihr haltet immer den Mund. Du siehst, wie du deine Siege erringst durch stilles Sein. Mund halten. Nicht erwidern, dem Feind nicht widersprechen, mit dem Feind nicht argumentieren, mit dem Feind nicht diskutieren. Guck nicht hin, hör nicht hin, red nicht. Einfach, du siehst, wie schwer das Schweigen ist, wenn du angegriffen wirst. Also schweigen, Mund halten. Deine Mauern fallen, wenn du schweigst. Tiefgang bekommst du, wenn du das Wort Gottes reden lässt zu dir, innen drin, und dann schweigst und dann das Wort gebrauchst. Und hier unser lieber Bruder Petrus, es kocht, es kocht, es kocht, es kocht. Und dann sagt der Herr so, Petrus, jetzt fahr auf die Höhe, wo der See am tiefsten ist. Meine Übersetzung heißt es, Lukas 5, wo der See am tiefsten ist. Tiefgang. Ja, aber Herr, weißt du, vom Fischfang, vom Predigen, von Theologie verstehst du was vom lieben Gott. Aber vom Fischfang, ich bin doch Experte. Bin sogar der Vorsitzende von der Fischergenossenschaft. Herr, also bitte, nein. Und jetzt gerade noch mittags um die Zeit, wo die Sonne im Zenit steht, da Fische fangen, nein, also bitte nicht. Und der, du siehst, was in Petrus vor sich geht, er tut es, obwohl es in ihm alles heißt, nein, nein, nein. Aber weil der Herr es sagt, nicht weil der Johannes oder der Thomas oder irgendeiner der Brüder sagt, sondern der Herr, Herr, auf dein Wort, hör mir, auf dein Wort mach ich's. Und weißt du, was das heißt? Herr, wenn ich nichts fange, bist du blamiert. Wenn dabei nichts rauskommt, ich schieb dir die Schuld. Ich erzähle den Leuten, du hast es gesagt. Dein Wort hat nichts getaugt. Du musst denken, auf dein Wort, in deiner Verantwortung. Und er tut, und du siehst, was dann passiert ist. Viele Menschen wissen nicht das Geheimnis des Tiefganges. In Texas, wir wissen alles, was heißt es, Esso, also Esso und Essex, da gibt es also verschiedene, mit, also Esso-Firma, also diese Esso-Company, da kommt so ein Schäfer, Leute haben entdeckt, da ist Erdöl in Texas, noch vor über 150 Jahren so etwas zurück, da haben entdeckt Öl ist, und die wollten, aber das Gesetz gilt, wem der Boden gehört, dem gehört auch das, was im Boden drin ist oder was auf dem Boden ist und so weiter. Und dann haben sie gesagt, wie kommen wir an dieses Öl drin? Da ist ein Cowboy, dem gehört die ganze Plantage, die ganze Ranch hier, die ganze Ländereien, das hat er mal irgendwo sich erkauft oder erstanden günstig und wir kriegen es nicht. Dann sind sie zu dem Cowboy gegangen und haben gesagt, lieber Cowboy, wir möchten dir dein Gelände abkaufen. Dann sagte, verkaufen nicht, das ist mein Erbe meines Vaters, ihr habt es geerbt und wird nicht verkauft. Dann sagte, du kannst weiter, ich bin Cowboy und ich möchte Cowboy bleiben. Er sagte, du kannst ruhig Cowboy bleiben, das ist kein Problem. Wir wollen gar nichts, wir wollen nur das Land kaufen, dass wir Eigentümer vom Land sind. Und du kannst ruhig deine Rinder da weiden. Und ja, gut, dann hat er den Boden verkauft und dann kamen die Bohrtürme und der Cowboy ist immer noch Cowboy. Aber die anderen sind Multimillionäre geworden, die haben das Öl gehoben. Der Cowboy wusste nicht, wie reich er ist, was ihm gehört, was unter der Erde ist. Und Schätze liegen alle im Boden, liegen alle in der Tiefe, die müssen alle gehoben werden. Das hat der liebe Gott so gemacht und auch geistlich. Die Schätze müssen gehoben werden, wir müssen in die Tiefe. Die meisten, die nur an der Oberfläche leben, die jetzt bisher im Gottesdienst waren, die nur so, oh, ich will Cowboy sein, ich will Christ sein, ich will so Jünger Jesus sein und so weiter. Erst wenn du in die Tiefe gehst, kriegst du Öl. Du und wir haben, also meine Frau und wir in Texas waren, ich habe das in den Augen nicht getaucht. Da sind doch die Bohrtürme und die Rinder liegen bis zum Bauch in Öllacken. Und dachte, Mensch, guck mal, die sind ja pechschwarz schon alle, die sind da. Und so, Cowboy. Verstehst du, die meisten Leute wissen nicht, was unter der Erde liegt, weil sie nicht in die Tiefe gehen. Und in dem Moment, wo du anfängst, in die Tiefe zu gehen, wirst du Geheimnisse entdecken, wenn du das tust, was der Herr dem Petrus gesagt hat und so weiter, fahr raus. Ich habe dir noch was zu sagen, Petrus, wirf braucht dein Netz und so weiter, als die Rede vollendet war, da wo das Meer am tiefsten ist. Weißt du, du dienst dem Herrn Jesus. Und ich sage dir, was der Teufel macht, wenn du dem Herrn Jesus dienst. Ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn du dem Heiland dienst, verscheucht er alle Fische von dir weg. Da ist kein Fisch weit und breit. Die sind alle weg von dir. Also die Segnungen Gottes, die Vorzüge Gottes und so weiter. Denn der Teufel gibt dir keinen müden Cent. Du dienst ja Gott. Soll er dich belohnen. Und er sorgt dafür, dass alle weit, weit weg sind. Und nur der Heiland kann dich dorthin bringen, wo die Fische sind. Und er weiß, wo die Fische sind. Und du, wenn du Gott dienst, musst du auf die Anweisung Gottes warten, bis du dorthin geführt wirst, wo die große Beute ist, wo der große Erfolg ist, wo der große Segen ist. Und muss bereit sein, das zu tun, was er sagt. Es darf nicht beim Hören bleiben, sondern du sollst den Segen Gottes erfahren. Und deshalb heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, Matthäus 6,33, zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch solches alles zufallen. Und dann, was ist passiert hier bei diesem Petrus, dass er hat ausgeworfen, so wie der Herr gesagt hat, naja, okay, kommt was, kommt nichts, das ist egal. Aber dann, als er anfing zu ziehen, es wird immer schwerer. Und dann fingen an, die Netze sogar zu reißen. Dann musste er die Kollegen rüberrufen und sagen, Geschwister, kommt und hilft mir. Ich kann die Beute nicht richtig ausbeuten, nicht verarbeiten. Wenn du anfängst, Gott zu gehorchen und das zu tun, was er sagt, wenn du dein Leben Tiefgang bekommst, dann wirst nicht nur du gesegnet, sondern die anderen auch noch. Die noch sogar mitfahren und die anderen sind nur mitgefahren. Den wollen wir sehen. Den wollen wir sehen, wie der sich blamiert, der Petrus. Der fängt heute mittags über nichts. Wenn er die ganze Nacht nicht gefangen hat und er ist ja Profi in seinem Beruf, wird er bestimmt nicht mitkommen. Und du, die waren verblüfft. Die waren erstaunt. Lies mal Lukas 5. Die waren verblüfft, die staunten. Wer ist das, der so viele Fische bringen kann? Wer ist das? Du wirst verblüfft sein, was passiert, wenn du auf das Wort Gottes eingehst. Wenn du anfängst zu tun, was er dir sagt. Und fahr hinaus und so weiter. Und schau nicht, was die Umstände sind. Die ganze Nacht gefischt, ist egal. Weißt du, du könntest dir eine ganze Menge Stress ersparen, wenn du auf den Herrn hören würdest. Könntest die ganze Nacht im Bett liegen bleiben und schön schlafen bei deiner Frau. Könntest die Familie, bei der Familie bleiben. Du müsstest dich ganze Nacht nicht abplagen. Wenn du dein Leben dem Herrn Jesus zur Verfügung stellst und dann sagt er, und hör mal, und jetzt Petrus, fahr raus und fisch jetzt noch für dich, du brauchst auch was. Und der Herr ist so treu. Weißt du, der Herr lässt die Seine nicht in Stich. Als die Leute kamen mit der Kirchensteuer vom Tempel dort, dann sagte Petrus, hör mal, ich habe eine Lösung. Geh mal in den See, schmeiß einen Angelhaken raus und der erste Fisch, den du fängst, macht das Maul auf, da ist ein Drachme drin und es reicht. Und er bezahlt für dich und mich. Weißt du, wenn du dem Herrn Jesus dienst, dient er dir und für ihn auch natürlich. Wichtig ist aber zuerst einmal das Geheimnis des Tiefgangs. Zuerst musst du Gott dienen. Ich habe so eine antisozialistische Geschichte in der Bibel. Also wenn das die Gewerkschaftsleute lesen und hören würden, würden sie in Ohnmacht fallen. Aber die Bibel ist einfach so. Die ist nicht sozialistisch und nicht irgendwie humanistisch. Und da kommt doch der Mann vom Feld nach Hause, der Bauer, hat schwer geschuftet und dann kommt er zur Tür einer. Wunderbar, dass du kommst. Komm und geh jetzt in die Küche und diene mir, serviere, ich habe Hunger. Ich muss vorstellen, der hat schwer gearbeitet den ganzen Tag. Das ist Gleichnis Jesus, was Jesus erzählt. Schwer gearbeitet und dann sagt er, diene mir. Der arme Kerl, du musst vorstellen, das ist nicht, der Mensch hat schon so viel draußen geschwitzt und so viel geschuftet und ist so erschöpft und eigentlich sollte er ins Bett fallen und schlafen, aber nein, der Herr sagt, diene mir. Dann dient er, serviert er und dann sagt der Herr so und jetzt kommen wir jetzt zu dich und jetzt ist für dich Zeit. Du bekommst erst den Segen Gottes. Das ist das Geheimnis, was ich hier sage. So auch beim Petrus. Wir sehen dieses gleiche Muster. Zuerst hat er dem Herrn gedient und dann ist ihm gedient worden. Dann hat er die Fische gekriegt und zwar so viel, dass er die ganze Woche nicht mehr arbeiten musste. Weißt du, wenn du gutes Geschäft machst, musst du die ganze Woche nicht mehr arbeiten. Meister, Meister, Meister. Dein Leben braucht Tiefgang. Und respektiere und akzeptiere die Worte des Herrn. Tu, was er dir sagt. Und du wirst lernen, wie man richtig fischt. Auf dein Wort hin. Meister. Lerne von deinem Meister heute. Hör auf deinen Meister. Geh auf sein Wort ein und dein Leben hat Tiefgang. Und sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Tiefgang kommt erst, wenn du Täter wirst. Dann erlebst du, Mensch, guck mal, was ich alles da raushole. Diese Fische, da wo eigentlich keine Fische um diese Zeit sind, wie viel Fische ich da raushole. Mittags, um die Zeit. Du wirst sehen, was du rausholst, wenn du anfängst auf sein Wort. Weißt du, du solltest gehorchen, wenn Gott dir etwas sagt, tu jetzt. Diskutier nicht mit Gott. Du sollst mit dem Teufel nicht diskutieren und du sollst mit Gott nicht diskutieren. Tu es. Bei Gott musst du tun, beim Teufel nicht. Auf den gehst du gar nicht ein. Dann hast du am meisten gewonnen. Die Netze rissen. Und während die Jünger dort arbeiten, lernten sie vom Meister, wie das alles so funktioniert. Dann mussten sogar die anderen versieben. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Ist das so großartig? Fast untergingen. Bisher hat Petrus nur geopfert und gegeben und so weiter. Und jetzt hat er was getan und jetzt hat Gott was ihm gegeben. Für deine Opfer kriegst du meistens nie was. Du kannst opfern, wir nehmen auch Opfer auf, du kriegst nichts. Aber dann, wenn du nachher dran bist, kriegst du so viel. Du wirst entschädigt von Gott. Gott entschädigt uns sehr gut. Sogar mehr, als was wir verdienen. Und was wird uns dafür, fragen die Jünger immer wieder. Und der Herr sagt, was die Provision sein wird. Provision. Lass dieses Wort zergehen. Provision. Was für dich zusteht, was Gott dir versprochen hat, was du, wenn du anfängst zu tun, dann bekommst du Spannungen, aber ganz andere wieder. Netze zerreißen. Weißt du, und diese Spannungen sind gute Spannungen. Wenn der Portemonnaie immer dicker wird, wenn das Sparbuch immer größer wird, wenn deine Gesundheit immer größer wird, dass du so richtig vor Gesundheit protzt. Nein, wenn du anfängst, Gott zu dienen, beginnst du die Fülle zu haben, und zwar auf allen Gebieten. Die Fische, die kannst du gar nicht mehr verarbeiten, dann musst du andere holen und anderen abgeben und dann fällt erst langsam leicht abzugeben. Weißt du, vorher ist es alles krampfhaft und verkrampft und ja, nimm bitte. Aber hier, nimmt Leute, ich kann sowieso nicht verarbeiten. Uns hat jemand in der Gemeinde jetzt, meine Frau hat jemanden besucht, die sollte Johannisbeeren trauben, sollte nur haben. Jetzt ist sie hingegangen, jetzt bringt die zwei Eimer oder drei Eimer mit. Jetzt muss man alle abzupfen. Du weißt, was wenn du sowas hast, was wie viel Arbeit ist. Ich habe schon einen Eimer gemacht, dann habe ich meinen Sohn angerufen, wir haben Johannisbeeren, willst du haben? Ja, und dann sagte, war entsetzt, dass er, und dann sagte, das war für mich früher Strafarbeit. Wenn Gott dich segnet, ist es hinterher, das alles zu verarbeiten, Strafarbeit. Glaub mir das. Ich habe einen Bruder mal erlebt in einem Gottesdienst, also die Herrlichkeit Gottes war da und ich wünsche mir solche Gottesdienste und ich wünsche, dass das so weit hinkommt, dass du so weit hinkommst. Er war ein bisschen dicker und stabiler hier in Berlin und so und die Herrlichkeit Gottes war so stark. Ich sagte, Gott, ich kann es nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, hör auf zu segnen, ich platze. Gott, hör auf mich zu segnen, ich platze. Wann bist du zum letzten Mal so weit gekommen, dass du gesagt hast, Gott, hör auf zu segnen. Wir bitten im Regen, der Segen soll fallen, ein Tropfen der Gnade und so weiter. So ein bisschen Riesen. Weißt du, das ist alles viel zu billig und viel zu primitiv. Lass uns das tun, was Gott sagt und dann werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und sogar von deinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dann dieser Petrus, kommt, Brüder, kommt schnell rüber, hilf mir. Meine Fische schwimmen mir davon. Und was ich jetzt gefangen habe, das muss alles gerettet werden. Du wirst erstaunt sein. Weißt du, dann braucht man nicht mehr organisieren, Ökumene und Allianz und was weiß ich alles. Da läuft das alles automatisch. Weißt du, wenn man so zusammenkommt, wie können wir noch überleben? Wie können wir Christentum noch vertreten und so weiter? Dann diskutiert man und so weiter und redet. Weißt du, wenn der Segen da ist, wenn wir das tun, was der Herr sagt, dann wir brauchen Stühle, neue Stühle wieder. Und wir brauchen das und so weiter. Wir müssen Raum schaffen. Da platzen die Netze. Da platzen, da reißen die Netze. Also, da ist der Segen in Überfluss da. Und was wir brauchen ist, dass der Herr uns was sagt und wir anfangen das zu tun. Wenn du von dem Segen anfängst zu sinken, wie diese Leute hier, du, das ist der Moment. Herr, ich platze, ich kann es nicht mehr. Petrus, wir sinken. Dann werden automatisch die anderen zur Hilfe kommen, wenn du anfängst zu sinken vor Segen Gottes. Wann bist du zum letzten Mal so richtig, jetzt nur noch ein Fisch mehr, also ich kann keinen Fisch mehr gebrauchen. Und er hat 156 Fische, eine andere Zahl. Dann dient jeder dem anderen gerne. Dann ist Dienen kein Problem, da ist Liebe kein Problem mehr. Weißt du, dann nimmt Geschwister, macht euch gute Zeit. Weißt du, dann die anderen zu Hilfe rufen. Aber wenn der Segen Gottes nicht da ist, dann bleiben Schulden zurück. Gott will uns Tiefgang schenken. Und Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, den vergleiche ich mit einem klugen Baumeister, der baut sein Haus auf dem Fels. Tiefgang. Fundamente. Wenn du das tust, was Jesus dir sagt, und hör mal, ich will noch ein paar Gedanken ganz schnell weitergeben, dann hörst du auf, dich mit anderen zu vergleichen. Was ist mit dem? Die. Dann hörst du auf, andere zu kopieren. Dann hörst du auf andere zu schauen und zu kritisieren oder anderen nachzulaufen. Dann laufen dir alle nach. Und dann kommt die Furcht Gottes da. Und die staunten alle, die waren alle ergriffen. Dann ist es egal, wie die Zeit ist. Und weißt du, da ist Respekt da. Mitten am Tag haben sie diesen großen Fang getan. Der Erfolg spricht für sich selbst an. Unser Leben wird produktiv. Bringt was zustande. Wenn wir anfangen, Tiefgang. Aber zuerst einmal ist eine ganz große Geduldsprobe. Oh, Herr Jesus. Dass der noch nicht Amen sagt. Oh, Herr Jesus. Ich muss fischen. Das ist mein Beruf. Nicht auf dem Boot aufpassen und nicht auf dem Wasser in Position halten. Der Herr will sich durch uns verwirklichen, und zwar durch den gewaltigen Fang. Vers 9, weil sie so einen gewaltigen Fang hatten, waren alle so verblüfft. Ihr habt keine Angst, sagt Jesus. Weißt du, dann bekommt dein Leben eine ganz neue Dimension. Und das ist der nächste Schritt, machen wir am Sonntag weiter, von der Berufung. Habt keine Angst, sagt er jetzt. Von jetzt an werdet ihr Menschen fangen. Und da zogen sie die Boote ans Land und ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Weißt du, dann ist die Nachfolge Spielerei. Wenn du einmal erlebt hast, was für Resultate es bringt, wenn du einmal Gott gehorcht hast. Manche Leute fragen sich, wie konnten die Jünger so dir nichts, mir nichts, Jesus auf der Stelle nachfolgen? Sie haben was erlebt. Sie haben erlebt, was der Gehorsam für Resultate bringt. Und von dem Moment haben sie alles verlassen, sogar den Vater, sogar die ganze Genossenschaft verlassen. Und Jesus sagt, und von nun an will ich eurem Leben eine andere Dimension geben. Menschenfischer sollt ihr machen. Hier haben sie etwas entdeckt, was die Augen bisher nicht gesehen hatten. Das hat ihr Leben verändert. So etwas gibt's nicht. Wenn du das einmal entdeckt hast, in der Gegenwart Gottes, mit Gott, durch Gott, so etwas gibt's nicht, dann kannst du dich lassen. Und wir haben dann eine neue Ebene bestiegen. Wenn du Jesu Worte gehorchst, dann kannst du die Misserfolge dir nichts, mir nichts zurückweisen und sagen, das geht mir nichts an, deine Ängste und so weiter. Unser Gehorsam hat eine prophetische Funktion und du sollst jetzt Menschenfischer sein, Petrus. Mit jedem, der Gott gehorcht, steigert sich die Autorität, mit jedes Mal. Lasst uns lernen, ihm zu gehorchen. Je mehr du Jesus gehorchst, desto mehr wirst du von Gott erkannt. Desto mehr wird Gott durch dich bekannt. Guck mal an, wie viele Fische die fangen, was der immer jeden Abend nach Hause bringt. Du verstehst nicht, du beschenkst deine Nachbarn und sagst, guck mal, die bei uns wäre das alles schlecht, früher haben sie keine Kühlschränke gehabt und nichts. Ich kann doch nicht so viel einsalzen. Und die Schweine füttern, ich bin am Wasser groß geworden, wir haben Schweine gefüttert mit den Fischen, die wir gefangen haben und wir konnten geräucherte Fische, wir haben immer uns gefreut, wenn was anderes zu essen gab als Fisch. Fische morgens, Fische abends, Fische mittags. Und immer Fisch. Wir können es nicht. Weißt du, wenn Gott dich so segnet, dann sagst du Gott, ich will mal was anderes auch noch. Aber Regen des Segen soll fallen. Dann singen wir nicht solche Barmherzigkeits- oder mitleidserweckende Lieder. Wenn du Jesus anfängst zu gehorchen, bist du in der Freiheit. Du wirst befördert wie Petrus und von nun an wirst du nicht mehr Fische fangen, sondern Menschenfischer sein. Diese Beförderung. Wenn dein Leben anfängt, Gott zu gehorchen, wirst du befördert. Und zwar, du wirst befördert durch den großen Fang, den du machst. Durch den Tiefgang. Da, wo der See am tiefsten ist. Da die Netze auswerfen. Da, wo du am meisten eigentlich rausholen könntest. Oder am wenigsten, rein menschlich, am wenigsten ist, da ist bei Gott am meisten rauszuholen. Du denkst, ach so, nein, nein, Nazareth, Kirchstraße 51. Ihr habt gehört, da gibt es nicht viel los. Du singen die zwar immer, das ist der Ort, wo du dich gerne aufhältst, Gott, und wo du gerne bist. Und das ist der Ort, wo du segnest. Aber weißt du, das ist nur irgendeine freie Gemeinde. Nein, dann wirst du herkommen und du wirst sagen, Mensch, ich bin überrascht, was Gott hier getan hat. Dann wirst du gesegnet sein und du wirst aus dem Segen nicht mehr rauskommen. Wenn du einmal gesegnet worden bist, Geschwister, wenn du einmal Tiefgang erlebt hast, wenn du einmal die Herrlichkeit Gottes erlebt hast, dann kommst du aus der Herrlichkeit und aus dem Segen Gottes nicht mehr raus. Dann sinkt das Schiff. Am liebsten würdest du dort bleiben und untergehen, wo du bist. Aber das ging nicht, der muss noch ganz nach Hause gehen. Und dann wirst du, dann kommst du nach Hause und ich kann sehen, wie die empfangen worden sind. Wo wart ihr heute? In welchem Gefilde habt ihr heute gefischt? Ja, im See Genezareth, mittendrin. Nein, das gibt's doch nicht. Gehorche Gott und du wirst mit einer Beute nach Hause kommen. Und Tiefgang ist, dass du eine Ausbeute in deinem Leben hast. Weißt du, du solltest etwas finden und so Schatzsucher, ob es jetzt Gold oder Diamanten sind oder Erdöl ist oder sonst was, du musst dir sehr viel Mühe machen. Es ist so viel Kleinarbeit. Tiefgang, immer wieder in die Tiefe, Kohle. Und egal, was du holst, es muss in die Tiefe runter und es ist schwere Arbeit, Schwerstarbeit, gefährliche Arbeit, sogar lebensgefährlich. Aber du bringst sie ins Spiel und du holst was raus. Was holst du heute Abend oder was hast du heute Abend rausgeholt? Aus diesem Tiefgang, für dich persönlich. Hat dein Leben Tiefgang? Hast du einen Nutzen irgendwo ziehen können? Muss nicht mir sagen, sag's Gott. Sagst Gott, was du gewonnen hast. Wo hast du profitiert? Nicht prophezeit, profitiert. Wo hast du etwas gewonnen? Provision. Weißt du, Pro-Strich-Vision. Wo hast du etwas gewonnen, wo du sagst, da kann ich was holen, da steht mir was zu, da habe ich was verdient. Provision ist Verdienst. Du hast eine Vision, die Vision genügt dir nicht, die reicht dir nicht aus. Du musst etwas produzieren, etwas rausholen aus dieser Vision. Mir, weißt du, die ganzen Visionen, die nicht verwirklicht werden, alle Träume, die nicht verwirklicht werden, das Leben, das nicht gelebt wird, ich weiß alles, wer da weiß, Gutes zu tun, Gutes zu erreichen, Gutes zu bewirken, Gutes auszulösen und erreicht das nicht, der hat umsonst gelebt. Und so viele Christen, die sind Christen umsonst. Die gewinnen nichts, die erreichen nichts, die bewirken nichts. Und am Sonntag habe ich von der Tat euch gesprochen. Und ich möchte weiter die ganze Woche Tatchristentum. Tatchristentum, Christen gehen in die Tiefe. Muss ich das? Weißt du, in der Höhe, als Mensch in der Höhe, da ist anstrengend zu gehen. Da brauchst du Flügel und einen Propeller oder sonst noch was, um in die Höhe zu gehen. Aber in der Tiefe, da muss ich nur hinsetzen und anfangen zu buddeln. Und Gott hat es so einfach gemacht, auch für das geistliche Leben in der Tiefe. Du musst nur dich hinsetzen und dir Zeit nehmen. Nur hinsetzen und Zeit und buddeln. Einfach mal graben. Ich schließe mit einem Gleichnis. Das ist eine griechische Legende, glaube ich. Es muss griechisch sein. Da ist ein Vater, der stirbt. Und seine zwei Söhne sind da. Und der Vater sagt, ich habe einen Schatz vergraben und er redet noch vom Schatz und erzählt vom Schatz und wie groß dieser Schatz ist. Und während er so erzählt vom Schatz, stirbt er. Und er hat nur vom Acker was gesagt und vom Schatz was gesagt, aber hat nicht gesagt, wo der Schatz genau liegt, hat nur von dem Acker was erzählt. So und jetzt, der Vater wird beerdigt, aber wo ist dieser Schatz, wovon unser Vater gesprochen hat? Und die haben gehört, also in diesem Acker, im Acker muss es sein, haben sie diesen ganzen Acker durchgegraben, keinen Schatz gefunden. Nochmals durchgegraben, noch keinen Schatz gefunden. Aber dann haben sie gesagt, das gibt's nicht, wir sehen jetzt. Dann haben sie eine gute Ernte gehabt, Tiefgang. Gute Ernte gehabt und nächstes Jahr wieder durchgegraben, alles noch ein bisschen tiefer gegraben, nichts gefunden. Und dann haben sie aufgegeben und gesagt, das ist unwahrscheinlich. Also wir haben es nicht richtig verstanden, wo der Schatz ist. Und dann nochmals umgegraben und du da wuchs und gedieh das Feld und so weiter. Und dann hat der eine gesagt, vielleicht war das der Schatz, den unser Vater uns zurückgelassen hat. Du musst das Feld umgraben und umgraben und umgraben. Und weißt du, was mir beim Bibellesen und Wort Gottes und bei der Meditation und Nachdenken über Gott, je mehr ich umgrabe, desto mehr kommt es raus. Und manchmal so, wenn du an der Oberfläche rangehst, ach was, Ich habe manchmal gedacht, wenn ich so, wenn jemand eine Bibel vorgelesen hat oder selbst eine Bibelstelle gelesen hat, ach, was kannst du da rausholen? Aber wenn du anfängst zu graben und zu graben und zu graben, wenn du in die Tiefe gehst und mit diesem Wort lebst und meditierst und mit diesem Wort umgehst, ach, du holst Schätze raus, Körner über Körner. Und vielleicht ist das der Schatz, den der Herr Jesus uns zurückgelassen hat, über Tiefe. Denk über Liebe nach, denk über Geist nach, denk über die Wahrheit nach, denk über dieses nach und so weiter. Da steckt was drin. Halleluja, da steckt was drin. Fang an, umzugraben. Und Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Geh nach Hause und sei so Mutter Maria. Und beweg all diese Worte. Was hat er jetzt gesagt? Wie hat er das gemeint? Wer hat das verstanden? Was soll das bedeuten? Was heißt das eigentlich? Was hat das für mich zu bedeuten? Ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Oh Herr, hoffentlich nicht. Und so weiter. Und alles und so weiter. Und Herr, wenn du willst, aber ist es auch in Ordnung. Und all diese Worte, so, sie bewegte, weißt du, wenn du etwas bewegst, bewegst du in verschiedene Richtungen, mal von oben nach unten, von unten nach oben, von links nach rechts, von rechts nach links und von vorne nach hinten. Du bewegst es. Und jedes Mal hast du eine neue Sicht, eine neue Erkenntnis, Tiefgang. Beweg die Worte Gottes in deinem Herzen. Ganz einfach. Sei nicht so kompliziert. Lass uns aufstehen. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Halleluja, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Mein Taufspruch heißt, wie wird ein Jüngling seinen Weg gehen, so er sich hält an deinem Wort. Auf Psalm 119. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Herr, wenn er sich hält an seinem Weg, an deinem Wort, Herr Jesus. Und wir möchten uns an dein Wort halten und in die Tiefe gehen. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, wir wollen nicht nur an der Oberfläche uns bewegen. Schenke uns Tiefgang in unserer Erkenntnis, in unseren Erfahrungen, in unserer Liebe, in der Wahrheit und im Heiligen Geist. Der Heilige Geist erforscht alle Tiefen der Gottheit. Heiliger Geist, erforsche jetzt meine Tiefe und offenbare mir die Tiefen Gottes. Ich will die Wahrheit erkennen und die Wahrheit soll mich frei machen. Amen. Amen.